Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 451.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Am Mikrofon ist Martin Steinhacke. Guten Tag. Viele Handwerksbetriebe in Deutschland sind über kurz oder lang von der Schließung bedroht. Aus vielerlei Gründen funktioniert der Generationenwechsel nicht mehr und die Firmeninhaber finden keine Nachfolger. Das gilt in besonderer Weise für viele Betriebe in den neuen Bundesländern, so etwa in Brandenburg. Als dort die Arbeitslosenzahlen Anfang der 90er Jahre explodierten, weil die marode DDR-Industrie abgewickelt wurde, da hatten sich viele Menschen selbstständig gemacht, oftmals mit dem Mut der Verzweiflung. Heute sind viele dieser Gründer älter als 60 und wollen ihren Betrieb abgeben. Allein in Südbrandenburg wird für jedes vierte Unternehmen ein Nachfolger gesucht. Unsere Reporterinnen Vanja Budde und Birgit Kolkmann haben sich bei Betroffenen umgehört.
Hier ist die ganze Produktion mit Brötchen, Kuchenproduktion.
Die Bäckerei Meerschank in der Kreisstadt Forst in der Lausitz hat vergangenes Jahr 105-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Inhaber Klaus Meerschank ist stolz auf das Erreichte.
Das war früher die kleine Backstube hier.
Zu DDR-Zeiten war das hier der bescheidene Bäckerladen seines Vaters, erzählt Klaus Meerschank. Heute führt Klaus Meerschank ein mittelständisches Unternehmen. 11 Filialen, 3,5 Millionen Euro Umsatz und fast 100 Mitarbeiter. Noch macht ihm die Arbeit Spaß, doch der Bäckermeister ist 67 Jahre alt. Diesen Sommer möchte er aufhören. Klaus Meerschank paddelt gern und besitzt 2 Segelboote.
Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Man möchte ganz einfach noch das Leben genießen. Und das heißt, wenn man Leben genießen will, muss man auch was abgeben. Und das Abgeben muss man anfangen, damit dran zu arbeiten. Und wenn man jetzt nicht dran arbeitet, dann ist es zu spät. In der heutigen Zeit ist es auch sehr schwierig, einen Nachfolger zu finden.
Klaus Meerschank hat keine Kinder. Für die Suche nach einem Nachfolger hat der Bäckermeister sich darum an die Handwerkskammer im 30 Kilometer entfernten Cottbus gewandt.
Die machen das, bereiten alles vor. So. Und dann werden wir sehen, wer sich meldet. Und die suchen auch die Partner mit aus. Die begleiten mich bis zur Übergabe. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Manja Bonin ist in der Handwerkskammer Cottbus die Projektleiterin Unternehmensnachfolge.
Wir haben hier insgesamt 10 Kollegen, die sich mittlerweile zu fast 95% nur noch mit den Unternehmensnachfolgen beschäftigen. Ich habe sehr viel Respekt einfach vor den Unternehmern, die sich da ja wirklich jahrelang was aufgebaut haben. Und das ist, denke ich mal, auch eine Eigenschaft eines Unternehmers, dass er wirklich seine eigenen Gedanken und Vorstellungen hat und das auch gut so.
Doch manche Preisvorstellungen sind zunächst überzogen. Da gilt es, mit den potenziellen Nachfolgern Kompromisse zu schließen. Wie viel er genau für seine gut etablierte Bäckerei haben möchte, verrät Klaus Meerschank in Forst nicht. Doch klar ist,
was man gerne haben möchte, kriegt man sowieso nicht. Man muss einen goldenen Mittelweg finden.
Vor 4-5 Jahren wurden noch etwa 70% der Betriebe innerhalb der Familien übergeben. Mittlerweile sind es nur noch 40%. Viele Kinder der Gründer wollen ihr Leben nicht im abgelegenen Süden Brandenburgs verbringen. Und selbst wenn die nächste Generation eine Übernahme nicht ausschlösse, wolle sie oft erst einmal etwas von der Welt sehen, erzählt Manja Bonin. Sie plädiert für offene Worte in den Unternehmerfamilien und das bei Zeiten.
Dann kann man rechtzeitig mit der Suche nach einem anderen Nachfolger beginnen. Vielleicht auch innerhalb der Mitarbeiterschaft dort auch Mitarbeiter qualifizieren, dass sie dann eben halt in der Lage sind, die Führung zu übernehmen und so weiter. Weil nichts ist schlimmer als unausgesprochene Wort in der Familie. Also dass Kinder sozusagen sich in Anführungsstrichen unter Druck gesetzt fühlen. Man muss das Erbe in Anführungsstrichen antreten und dann eigentlich gar nicht emotional bereit sind dazu. Und das haben wir sehr, sehr viel und sehr oft, dass eben halt die Kinder dann erst kurz vor Schluss sagen, ich will doch nicht. Und das ist das Schlimmste eigentlich, was man einem Unternehmen antun kann, dass der Inhaber dann wirklich schon 64 ist und dann erst wieder suchen muss.
Im Hinterzimmer von Moden Wilke in Leberose am Markt schnurrt die Nähmaschine. In der Boutique mit namhaften deutschen Modelabels im Angebot ändert Schneiderin Anke Horn eine Hose. Die Kunden wissen, was nicht passt, wird passend gemacht. Der Änderungsservice war von Anbeginn Bestandteil der Geschäftsidee, erzählt Gründerin Marianne Wilke, eine attraktive 62-Jährige mit schulterlangem schwarzem Haar.
Zunehmend kommen mehr Berliner, die hier ganz günstig Häuser kaufen. Und die genießen dann samstags hier richtig in Ruhe einzukaufen. Und ein großes Plus ist eben, dass Frau Horn auch die Kleidung dann proportional zu den Figuren, das alles schneidert, sodass jeder hier wirklich schöner rausgeht, als er eigentlich ist.
Lieberose im Oberspreewald ist ein 1500-Seelen-Ort, nur 30 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die nächsten Städte Guben, Eisenhüttenstadt, Frankfurt-Oder. An diesem frühen Nachmittag mitten in der Woche ist es still im Ort rund um die imposante Ruine der mittelalterlichen Hallenkirche am Markt. Doch gleich nebenan bei Moden Wilke geben sich Kundinnen die Klinke in die Hand.
Ich kaufe eigentlich nicht gerne ein, aber hier kaufe ich gerne ein, weil man eben super behandelt wird, super freundlich und weil einem auch das gezeigt wird, wahrscheinlich schon durch, dass ich sehr lange hier Kundin bin, weiß Marianne und weiß auch Melanie, was ich wünsche und das wird mir dann gezeigt und vorgelegt. Und ganz wichtig ist für mich, weil ich nicht sehr groß bin, dass diese Kleidung dann auch auf mich zurechtgestutzt wird quasi und das finde ich toll.
Marianne Wilke und Melanie Schulze sind als Beraterinnen ihrer Kunden schon lange ein Team. Genau genommen von Anfang an, seit der Eröffnung im April 1997, also vor 20 Jahren.
Frau Schulze war meine Schülerin im Kunstunterricht und sie wollte dann eine Schneiderausbildung beginnen. Und da habe ich ihr gesagt, dass wir mal gemeinsam eine Boutique eröffnen werden. Und das war Mitte der 80er Jahre.
Ursprünglich hat Marianne Wilke eine Maurerausbildung gemacht. Dann war sie Kunsterzieherin in Berlin und Lieberose.
Und mein Ziel war es schon immer, weil ich auch schon genäht habe seit meiner Kindheit, ich wollte immer eine eigene Boutique haben, was in der DDR-Zeit ja nicht möglich war.
Nach der Wende aber? Ausbildung zur Schneiderin, Meister gemacht und dann konnte es losgehen. Das Handwerkliche mit dem Kreativen verbinden, das Nützliche mit dem Schönen. Dass Melanie Schulze, die schlanke, unprätentiöse Mitvierzigerin mit dem Wuschelkopf und den lachenden Augen, Anfang des Jahres das Geschäft übernommen hat, ergab sich aus der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit.
Wir verstehen uns sehr gut. Frau Wilke hat mir sehr viel beigebracht, muss ich sagen, dass ich mir das jetzt auch zugetraut habe, das Geschäft zu übernehmen. Vorher wäre es nicht so gewesen. Ich war sehr zurückhaltend und schüchtern. Und Frau Wilke hat mich in den 20 Jahren sehr gestärkt in der Arbeit. Ich habe sehr viel von ihr gelernt und sie unterstützt mich weiterhin beim Einkauf, was mir auch wichtig ist.
Ich bin ja mehr so kreativer und du bist mehr die Rechnerin, ne? Und Melanie, sie behält die Zahlen im Kopf und das ist hier auch ganz wichtig. Ich habe ihr schon gesagt, wenn das mal hier nicht mehr läuft, aus welchen Gründen auch immer, aus inneren oder äußeren, dann sofort die Notbremse ziehen, Plan B rausholen, was anderes machen und weitermachen. Der Laden war mehrmals schon so knapp dran, dass ich dachte, ich schaffe es nicht. Na? Also nicht wie ein Kunde jetzt sagte, ach, Sie hören auf, gehen in Rente, haben wohl den Sack voll. So ist es nicht. Und das ist immer schwierig. Immer Druck mit dem Geld.
Aber der Grund aufzuhören ist für Marianne Wilke nicht der Druck im Geschäft. Sie will sich ihren Enkeln widmen, Polnisch lernen, weil die Kinder zweisprachig aufwachsen und ihnen das Handarbeiten beibringen. Wilkes Sohn und Schwiegertochter sind beruflich ganz anders orientiert und hatten kein ernsthaftes Interesse an einer Übernahme. So kam Melanie Schulze zum Zuge. Sie hat einen Kredit aufgenommen, das Grundstück und Inventar erworben und führt jetzt als neue Inhaberin die Boutique mit einer Angestellten weiter. Sie sitzt ihre alte Chefin übrigens immer noch, während diese sie duzt, trotz ihrer 45 Jahre. Die Firmengründerin wird ihrer Nachfolgerin auch in Zukunft helfen, so wie an diesem Tag.
Das ist eigentlich kein Risiko und mir macht die Arbeit Spaß. Ich hätte mir eine neue Arbeit suchen müssen. Das ganze Umfeld, die ganzen Kunden, die ganze Arbeit, die kenne ich schon seit mehreren Jahren. Und ich habe gedacht, das packst du an. Das ist eine Investition hier, das Geschäft. Und so habe ich das auch gesehen. Das ist für mich mal meine Rente.
In Lieberose ist es nun gegen 14 Uhr und die beiden Damen von Wilke Moden haben gut zu tun. Es gibt Angebote, Schnäppchen aus der letzten Saison, die jetzt unter Einkaufspreis rausgehen. Aber auch die neue Frühjahrskollektion zum regulären Preis. Keine Billigware. Eine Stammkundin steht gerade in der Umkleide und hat eine schicke schwarze Stretchhose anprobiert.
Ich gehe volltags arbeiten, mein Mann auch, die Kinder sind groß. Und ich denke, ich kaufe mir dann das, was ich mir leisten kann und was mir Spaß macht, ja.
Eine ältere Dame ist gekommen mit einem Lieblingsstück aus ihrem Kleiderschrank, einer geblümten Bluse mit Top. 20 Jahre alt, leider verschlissen.
Das habe ich mal vor vielen Jahren gekauft.
Und was soll man machen? Was ist passiert?
Also es ist passiert, es ist alt.
Alles nachnähen hier und hier neu abketten. Aber hier besorgen wir es, Melanie, sag mal den Stoff, ne?
Da werden wir jetzt Stoff besorgen in der passenden Farbe und werden ein Stück neu einsetzen, dass das hier erneuert wird. In der Wiener Naht abgekettet und die Nähte geschlossen, wo es aufgesagt ist.
Änderungsschneiderin Anke Horn, die Stille, erzeugt im Hintergrund mächtig Dampf. Die alte Bluse wird sie wieder schick machen. Die drei Frauen mit ihren unterschiedlichen Temperamenten ergänzen sich. Und jede hat ihre Lieblingskundinnen und die Kundinnen ihre Lieblingsberaterin.
So wie ich beide kenne, also Frau Wilke war für mich immer die Frau, die sich um den Einkauf primär gekümmert hat, die ganz genau wusste, was ihre Kunden wollten. Und die Melanie Schulze ist jemand, die es ausgezeichnet versteht, diese Ware dann an den Mann zu bringen.
Was macht Melanie Schulze besonders glücklich?
Die Kunden bedienen, die Kunden zufriedenstellen, wie sie glücklich rausgehen mit der Garderobe. Und man kennt jetzt auch die Kunden alle schon, so familiär ist das schon, weil wir die über Jahre kennen. Und das macht mich glücklich, die Kunden zufriedenzustellen.
Reifenhandel Tauchmann in Zeuthen. Andreas Klaue hat im VW-Zentrum Marzahn gearbeitet, war als Kfz-Meister schon in leitender Stellung.
Ein sehr guter Freund von mir hat mir das sozusagen vermittelt. Den kannte ich vom Namen auch schon, von hier draußen, weil ich ja von hier draußen komme. Und er hat mich sofort überzeugt eigentlich und gesagt habe, okay, das ist es eigentlich. Kein gläsernes Autohaus, schöner fachmännischer, schöner handwerklicher Betrieb, super.
Rainer Tauchmann hatte von seinem Vater übernommen. Das Geschäft gehalten, ausgebaut, direkt an der Hauptstraße, fußläufig zum Bahnhof, das Einkaufszentrum nebenan. Wer durch Zeuthen fährt, kommt vorbei. Und das sind viele. Und viele sind Kunden.
Also 30.000 sind bei uns im System drin. Ob sie alle noch aktiv sind, aber ich denke mal so um die 27.000 sind aktiv. Ich habe sie alle schon gesehen und mit sehr vielen gesprochen, ja. War eine schöne Zeit.
Rainer Tauchmann spricht über Vergangenes. Dabei steht er noch mittendrin in der Firma, geht voll auf in dem, was er aufgebaut hat. Eine Werkstatt mit vielen Bereichen. Reifenmontage natürlich zuallererst. Ein echtes Saisongeschäft von O bis O. Zu Ostern und im Oktober werden die Reifen gewechselt. Da braucht es Maschinen und die kosten Geld. So hat er immer investiert, war immer verschuldet. Das hat ihn auch krank gemacht, dieser Druck. Und jetzt mit 63,5 hört er auf. Sein Sohn lebt weit weg im Westen und hat kein Interesse. Darum musste ein Nachfolger von außen gesucht werden.
Der Betrieb soll ja weiterlaufen. Und was hätte das für einen Sinn gehabt, wenn ich den durch schlechte Gesundheit ruiniere?
Andreas Klaue gehört mit 33 Jahren zur nächsten Generation. Er sieht das Internet nicht als Bedrohung. Billige Reifen aus dem Netz? In Bayern haben sich die Reifenhändler verabredet, die montieren wir nicht. Anders der junge Unternehmer aus Zeuthen.
Online-Geschäft, das gehört nun mal mit dazu. Allerdings kann der Kunde den Reifen nicht im Online montieren lassen. Der muss trotzdem hierher kommen und ich sage auch meinen Kundendienstberatern oder Verkäufern, schickt ihn nicht weg. Wir reden mit denen und dass sie sich vielleicht auch in Zukunft auch für uns entscheiden.
Gute Unternehmen gibt es nicht als Schnäppchen, meint Beraterin Manja Bunin, die auch Tauchmann und Klaue bei der Übernahme begleitet hat. Man dürfe sich nicht abschrecken lassen, wenn ein Unternehmen 500.000 oder 800.000 Euro koste.
In der Regel ist es auch so, dass die Kaufpreise innerhalb von 5 bis 8 Jahren zurückzahlbar sein müssen aus dem laufenden Ertrag des Unternehmens. Das ist schon mal eine Maßgabe, die wir zum Beispiel haben, die auch hier die Banken und Bürgschaftsbanken haben. Also wir schauen da schon sehr genau.
Die Bürgschaftsbank. Wie auch bei Melanie Schulze in Lieberose verlangte die Hausbank noch diese zusätzliche Absicherung für den Fall der Pleite. Und das ist für die Neuunternehmer richtig teuer. Zwischen 1 und 2,5% der Kreditsumme kommen obendrauf. Gebühren werden sogar vor Vertragsabschluss fällig.
Ich selber bin jetzt schon über die 10.000 drüber, ja, ohne dass ich einen Kreditvertrag unterschrieben habe. Hätte ich die Firma nicht bekommen, wäre ich die Summe auch los gewesen.
Insgesamt werden so in den nächsten 10 Jahren rund 60.000 Euro nur für die landeseigene Bürgschaftsbank fällig. Ein teurer Posten, auch für ein Unternehmen, das gesund ist und zukunftssicher. Doch Andreas Klaue hat die Firma zu einem guten Zeitpunkt übernommen.
Wir haben eine Konjunktur, die war noch nie besser, gerade im Handwerk. Wir haben ja gerade im Bereich Bau oder eben halt auch Metallbau Auftragsvorläufe zwischen 8 bis 11 Wochen. Also es wird tatsächlich so sein, dass das Handwerk hier bei uns in Brandenburg in absehbarer Zeit wieder richtig goldenen Boden haben wird.
Rainer Tauchmann richtet die Pkw-Montagemaschine ein. Da werden die Reifen komplett montiert, fix und fertig, worauf man sich verlassen kann und muss, denn bei Reifen geht es um Leben und Tod.
Rein statistisch, so wie ich informiert bin, sind 40% aller tödlichen Unfälle Reifen im Spiel. Leider. Muss nicht sein.
Er hat einen harten Job, so wie Rainer Tauchmann. Reich wurde der dabei nicht. Warum er es trotzdem gemacht hat?
Man muss glücklich sein, wenn man sowas macht. Nicht nur, ich will's und ich will jetzt Geld verdienen mit allen Mitteln. Es geht nicht um das Geld. Es geht, man will irgendwas hinterlassen auf diesem Planeten.
Handwerksbetriebe in Brandenburg, Nachfolger verzweifelt gesucht. Sie hörten eine Reportage von Vanja Budde und Birgit Kolkmann. Für ihr Interesse am Länderreport bedankt sich Martin Steinhage.
Die Zeit, 10.05 Uhr.
SWR 2, Tandem.
Mit 4 völlig unbekannten Menschen unter einem Dach. Als sich unsere Kollegin für eine Wohngemeinschaft entschied, hatte sie dem Studentenleben gerade den Rücken gekehrt und musste nun in einer ihr völlig fremden Stadt den Einstieg ins Berufsleben finden. 20 Jahre ist das nun her. Das Haus in der Sonnenbergstraße. Meine Stuttgarter WG und was aus ihr geworden ist. Von Nadja Ode.
Eine Villa im Grünen mit einem wunderschönen Garten, wo wir sagenhafte Feste gefeiert haben, die, glaube ich, noch immer in Erinnerungen von vielen Leuten stehen.
Okay, das Haus lag in der zweiten Reihe und es lag am Hang. Man guckte an diesem Haus hoch und es wirkte unendlich dunkel und groß.
Das hat einen Garten außenrum gehabt und ist so in den Wald reingewachsen. Direkt hinter diesem Haus ging der Diggerlocher Wald los.
Und es war eine sehr schöne Terrasse zwischen diesem Garten und dem Haus. Und dort war ein großer Biertisch, Bierbänke, ein Sonnenschirm. Eigentlich im Sommer unser Lieblingsplatz.
Das war ein großes Haus mit sozusagen 3 Wohnebenen, Erdgeschoss, erster Stock und dann noch unterm Dach. Und es hatte mehrere Zimmer und insgesamt waren wir zu 5.
Aber dann zog Mitbewohnerin Christiane aus und da waren sie nur noch zu 4. Das war 1994. Ich hatte gerade mein Studium in Bonn beendet und war nach Stuttgart gezogen, um mein Hörfunkvolontariat beim damals noch SDR anzutreten. Der Übergang ins Berufsleben in einer mir völlig fremden Stadt war hart. Tagsüber hetzte ich durch die Ausbildung beim Sender, abends fuhr ich mit dem Bus hinauf auf den Killesberg, wo ich ein möbliertes Zimmer bei einer alleinstehenden alten Dame bezogen hatte. Zeit war auf einmal ein kostbares Gut, mit dem gegeizt wurde. Kaum jemand schien Interesse zu haben, jemand Neues kennenzulernen. Es war elend, dieses Leben ohne jegliches Zuhausegefühl. Wenn das so weitergeht, dachte ich damals, gehe ich ein. Und dann traf ich Stefan. Er arbeitete in der Nachrichtenredaktion.
Da waren wir wieder auf der Suche, weil eine Frau ausgezogen ist. Ja, und dann habe ich dich ja in der Redaktion getroffen als Volontärin und dachte, naja, wenn sie auch gerade Zimmer sucht, dann kann man das ja zumindest mal erwähnen.
So kam es, dass ich mich ein paar Wochen nach meiner Ankunft in Stuttgart auf den Weg in das Haus in der Sonnenbergstraße machte.
Stefan, glaube ich, hat gesagt, nach dem Motto, die ist nett. Und ich fand es spannend, jemand aus einem anderen Kulturkreis, also das hat mich, weiß ich, das fand ich ganz toll. Und ich kann mich noch an deine dunklen, noch viel mehr noch welligen Haare erinnern. Weiß ich irgendwie.
Ich glaube, sie war sehr, sehr skeptisch. Sie war sehr skeptisch, ob sie da reinpasst. Und ja, es war aber dann auch klar, uns war es, glaube ich, klarer als ihr, dass man auch Fehlversuche in der WG hat. Wenn jemand nicht passt, dann zieht er halt wieder aus.
Stimmt. Skeptisch war ich tatsächlich. Vier fremde Menschen, die ich so gar nicht kannte. Es muss ja nicht für immer und ewig sein, habe ich mir damals Mut gemacht und zog ein. 20 Jahre ist das nun her.
Wir haben uns so auch immer Mut gemacht. Also eigentlich war das für uns weniger dramatisch, wenn jemand Neues kam. Das war ja schließlich in der ganz langen Zeit, in der wir da gewohnt haben, doch häufiger der Fall. Und wir hatten da eigentlich häufig klare Regeln. Und Nadja entsprach dem überhaupt nicht. Zum Beispiel hatten wir eine Vorgabe, wir haben gesagt, jeden Beruf nur einmal im Haus.
Darf ich vorstellen? Die WG-Dienstälteste sozusagen.
Also ich bin Uli und ich bin 1984 in die WG eingezogen, zunächst als einfaches Wohngemeinschaftsmitglied. Und irgendwann habe ich mich dann bereit erklärt, den Hauptmieter zu geben. Das heißt, in den Vertrag einzusteigen, sämtliche Verpflichtungen gegenüber der Vermieterin zu übernehmen, auch die nicht unerheblichen Risiken für eine Renovierung zu tragen. Aber das war es wert.
Die Vermieterin war eine alte Dame, die übrigens mit im Haus wohnte, unten in den eher dunklen Kellerräumen, was uns in Anbetracht ihres Immobilienbesitzes etwas verwunderte.
Frau Geiser war ja schon ein bisschen schrullig, also hatte ja schon ihre Eigenheiten, die berühmten Toiletten, die nach 22 Uhr nicht mehr benutzt werden sollten im Erdgeschoss, weil das direkt über ihrer Kellergeschosswohnung lag, oder die Spülmaschine, die bis 22 Uhr einfach durch gewesen sein muss, weil auch das über ihrer Kellerwohnung lag. Auf der anderen Seite hat die Uli auch gesehen, dass die Frau Geiser eine absolut eigentlich faire Vermieterin war, die also jetzt nicht irgendwie aus dem Haus rausgeholt hat, was rauszuholen gewesen wäre, sondern sie hat ja immer eine sehr, sehr faire Miete nur genommen und hat uns ja auch dann alle möglichen Freiheiten gelassen, hat sich nie beklagt, wenn wir dann unsere Sommerfeste gemacht haben, die ja dann draußen im Garten waren und auch länger gingen, wo Frau Geiser immer gesagt hat, sagen Sie mir rechtzeitig vorher Bescheid, dann haue ich ab. Dann ist sie auch einfach über das Wochenende verreist gewesen und dann hatten wir wirklich frei tanzen.
Ich habe oben gewohnt.
Das ist Inge. Sie war Mitarbeiterin bei Bosch und hat damals direkt unterm Dach gewohnt.
Im Grunde genommen das ganze Dach bewohnt, mit dem Riesenvorteil, das WG-Leben zu genießen, aber auch in meine Kemenate hochsteigen zu können. Also einfach auch mal die Tür zumachen. Eigene Küchenzeile hatte ich, wenn ich mir Frühstück machen wollte. Und natürlich auch, was vielleicht nicht das Unwichtigste ist, ein eigenes Klo und eine eigene Dusche.
Bernd, mein Zimmernachbar, Elektroingenieur vom Beruf. Er war damals schon mit Christina zusammen, die fast schon mit zur WG gehörte.
Es war eine Anzeige in der Zeitung, die ich gelesen habe. Und ich habe damals im Weizhofenhausen im Norden von Stuttgart beruflich angefangen. Und da ich von Erlangen nach Stuttgart gezogen bin, hatte ich also so keine Sozialkontakte. Und habe dann einfach Interesse halber mir das Ganze angeschaut und dachte mir dann in Stuttgart, es ist vielleicht ein guter Einstieg, neben dem beruflichen und den Kontakten, die man da aufbaut, auch noch andere Zugänge zur Stadt und zu den Leuten zu bekommen.
Uli, als ich eingezogen bin, gab es in der WG ja ein ziemlich strenges Regelwerk.
Also eigentlich gab es das strenge Regelwerk am Anfang nicht und ein entsprechendes Chaos. Und im Laufe der Zeit haben wir dann bestimmte Sachen festgelegt. Beispiel: keine Vegetarier als Mitbewohner. Und das kam zu witzigen Szenen. Wir haben auch in den Anzeigen immer geschrieben, Vegetarier zwecklos. Und wir hatten einmal ein Bewerbungsgespräch mit einem super netten jungen Mann, der bei uns einziehen wollte. Wir waren uns einig. Und am Schluss sagte er, aber ich bin Vegetarier. Und wir alle, oh nee. Und er ist doch nicht schlimm. Und wir, doch, geht nicht, geht gar nicht. Du wirst nicht glücklich bei uns.
Allein die Braten, Uli hat immer halbe Schweine mitgebracht, die dann eingefroren wurden. Und allein die Braten, die daraus gekommen sind, die richtig lang geschmort haben, also es war schon genial. Und wenn dann jeder noch seine Freunde dazu eingeladen hat, einen guten Rotwein dazu, das war einfach gut.
Die Devise, keine Vegetarier, galt nicht etwa, weil alle anderen militante Fleischfresser gewesen wären, sondern weil es eine gemeinsame Haushaltskasse gab. Alle Kosten wurden durch 5 geteilt.
An dem System fand ich gut, dass es halt einfach, dass es schlicht und einfach war. Ohne komplizierte Abrechnungen und ohne Diskussionen und Feilschen, wer wann nicht da war und deshalb einen Tag zum Beispiel nicht mitzahlen muss und solche Sachen. Das wäre mir alles zu kompliziert gewesen.
Zu den Regeln. Eine ganz wichtige Sache, die uns von vielen Wohngemeinschaften unterschieden hat, ist, wir waren eigentlich eine ziemlich saubere und aufgeräumte WG. Das war nur möglich, weil wir eben diese harten Regeln hatten und die besagten, es gibt kein Rotationsprinzip bei Aufgaben. Also, entweder war man für das Badezimmer zuständig, dann aber immer oder für die Küche oder für einen Gemeinschaftsraum oder für andere Sachen. Das war genau in Arbeitspakete aufgeteilt. Mir war zum Beispiel das Bad wichtig, weil ich keine Lust hatte, in ein Bad zu kommen, wo mich dann jubelnd die Mikroorganismen am Morgen begrüßen von allen möglichen zweifelhaften Lebewesen, sondern ich wollte ein schönes, sauberes, aufgeräumtes Bad. Also war ich verantwortlich dafür und habe dafür gesorgt, dass es so ist. Hab das auch mit meinen Mitbewohnern kommuniziert, wenn das nicht so war. Und das funktionierte gut. Aber das Wichtigste war dabei zu koordinieren, nicht alles selber zu machen. Wir hatten als weitere feste Regel, dass wir keine Pärchen im Haus haben wollten. Wenn es dann Krisen im Binnenverhältnis gibt und ein enttäuschter Liebhaber heulend hinter dem Staubsauger herläuft, dann ist das für das Klima in einer Wohngemeinschaft nicht ganz förderlich. Also deshalb haben wir gesagt, keine Partner im Haus. Muss nicht sein.
Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen, dieses Regelwerk. Am Anfang, ich dachte, wenn man Regeln sind von Menschen gemacht, also können Menschen sie ja auch ändern. Und zudem hatte ich ja schon Erfahrung in einer WG, wie man sich da einfügt, dass das schon über die Zeit derjenige immer das macht oder den Teil beiträgt, für den er eigentlich am besten geeignet ist.
Schön fand ich ja so an diesem Gemeinsamen, also damit man überhaupt mal so eine Vorstellung davon hat, war ja nicht nur, dass wir jetzt, sagen wir mal, eine Aufgabenteilung im Haus hatten. Wir haben ja zum Beispiel sonntagmorgens fast immer zusammen gefrühstückt. Also und da fand ich, haben sich ja manche Sachen auch gut gefügt. Uli war zum Beispiel so eine totale Frühaufsteherin. Die haben dann meistens frische Brötchen geholt und schon den Kaffee gekocht. Du warst auch eher so Frühaufsteher und hast gedeckt oder bist du dann auch oft an den gedeckten Tisch gekommen?
Also wenn ich mich recht erinnere, war ich glaube ich auch einer eher der Späteren, der sich dann an den gedeckten Tisch gesetzt hat. Nee, was wir ja vor allen Dingen hatten, war das Sonntagabendritual, also das gemeinsam Kochen und Tatort gucken. Das war ja wirklich sozusagen gesetzt. Und da hatten wir dann auch eine Reihe von Freunden, die da ganz regelmäßig mit dazu kamen.
Ich konnte ganz viel auch über andere Berufsfelder, ob das jetzt hier die lokale Stuttgarter Industrie ist oder ob es Probleme im IT-Bereich sind, auch journalistische Fragestellungen. Das hat, fand ich, einfach die Gespräche bereichert. Und ich denke, genauso war es auch für meine Mitbewohner manchmal interessant, etwas über Universitäten und Landwirtschaft zu hören. Ich glaube, da haben wir eigentlich alle beieinander das Feld des Erlebens und ja überhaupt den Wissensbereich unheimlich erweitert.
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Uli an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Hohenheim arbeitet? Damals saß sie noch an ihrer HBIL und heute ist sie dort Professorin. Inge war die Erste, die aus der WG-Konstellation meiner Zeit auszog, gefolgt von Bernd, der ja immer schon mit Christina hatte zusammenziehen wollen.
Als du dann aus der WG rausgezogen bist in die Zweisamkeit, gab es denn da auch ein bisschen Übergangsprobleme?
Oh, ziemlich. Ziemlich, weil auf einmal war ich auf eine Person, ich nenne es jetzt mal, zurückgeworfen und dazu noch jemand, der fordernd war, auch viel von mir wollte und ich konnte nicht mal in mein Dachgeschoss flüchten.
Über die WG habe ich sehr viele Leute kennengelernt, also nicht nur die Mitbewohner, sondern auch Freunde der Mitbewohner. Wenn man die WG verlässt, dann werden auch die Kontakte schrittweise weniger. Das ist ein Aspekt und da um den ja, hat es mir schon ein bisschen leid getan.
1997 ging dann auch meine WG-Ära zu Ende. Ich zog in den Libanon. Im März 2006 starb Frau Geiser. Sie war weit über 80 geworden. Und Uli und die WG hatten sich in ihren letzten Jahren sehr um sie gekümmert. Ich hatte mir im Stillen manchmal vorgestellt, dass sie das Haus, Uli und der WG, nicht gerade vererben, aber ihr vielleicht eine Art dauerhaftes Wohnrecht einräumen würde. Doch dem war nicht so. Es tauchte ein Neffe als Alleinerbe auf, der sich bis dahin nie hatte blicken lassen. Und er verkaufte das Haus.
Eine Sendung von Nadja Ode aus dem Jahr 2015.